Erste Folge von beim Schreiben zuhören nach der Sommerpause, also insgesamt Folge Nummer 5. Und eigentlich hatte ich ja den Plan, jetzt hier weiter über den Werdegang des Leuchtturms, die Oberliga-Jahre zu reden, pipapo, Vergangenheit, Vergangenheit. Was wäre eine gute Rückkehr aus dem Badeurlaub ohne ein komplettes Überwerfen aller Pläne? Und das heißt konkret, dass ich jetzt erstmal ein wenig den Fußballsommer Revue passieren lasse, ein wenig gucke, was ist so generell passiert und natürlich auch auf das gucke, was beim 1. FC Saarbrücken so passiert und was die kommenden Spiele denn so mit sich bringen. Seid gespannt, wie ich mich hier um Kopf und Kragen rede und schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht oder eine Voicemail. Es geht los mit beim Schreiben zuhören. Ja, das war der Trainer. Der gehört ja zu so einem Podcast, wie ihr nach 5 Ausgaben vielleicht schon wisst. Danke an alle Zuhörer von den ersten 4 Ausgaben von diesem kleinen Podcast-Projekt, was mit meinem Buchprojekt zu tun hat. Und ich will es natürlich nicht nur über das Buchprojekt halten, das wäre ja im Endeffekt langweilig. Deswegen bin ich auch froh, dass mal zum Beispiel Florian mit Voicemails hier vertreten war. Und ich ermutige euch, schickt mir doch was Kleines oder spricht was ein. Das kommt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar im Podcast drin vor. Aber ich bemühe mich natürlich auch, noch ein paar spannende O-Töne zu finden aus früheren Zeiten oder auch von Leuten, die ich so kenne. Da sind ja schon ein paar dabei. Grüße auch an Alonso Martins aus Peru, der mich seit Wochen mit Nachrichten quasi überhäuft. Da könnt ihr auch auf Facebook von Kai Zimmer vom FCS-Fanradio ein Interview mit Alonso lesen. Ist ein FCS-Fan aus Peru, ganz spannende Geschichte. Und ja, was habe ich heute eigentlich vor? Komme ich jetzt mal in die Sendung rein? Das ist immer schwer, in so eine Sendung reinzukommen, wenn man sich selber alle Ablaufpläne etc. selbst schreiben muss. Also, ich rede ein wenig über den Fußballsommer, das heißt, wer jetzt schon sagt, aufgewärmte Debatten will ich gar nicht mehr anhören, vielleicht besser jetzt an dieser Stelle wegschalten, dann spart ihr euch Zeit. Aber allen anderen verspreche ich so ein wenig einen Überblick darüber, was so die aktuellen Debatten sind und denkt der ein oder andere vielleicht klar, Özil, Nationalmannschaft. Ich sage nicht nur, da gibt es auch andere Entwicklungen und natürlich ein wenig schaue ich drauf, wie es beim FCS so um die sportliche Lage steht. Das ist derzeit auch etwas angespannt, würde ich mal sagen. Starten wir aber erstmal mit dem allgemeinen Fußballsommer. Also fangen wir mit dem prägenden Ereignis in diesem Sommer an, mit dem Özil-Rücktritt. Ich weiß, dass jetzt einige im Hintergrund aufstöhnen, entweder weil sie es nicht mehr hören können oder weil sie vielleicht sich gar nicht für die Nationalmannschaft interessieren, aber es ist schon ein wichtiges Ereignis, um so ein bisschen zu illustrieren, was im Moment mit dem Fußball passiert und was so die Dimensionen dieser Entfremdung sind, die ich immer wieder lese. Entfremdung, ganz großer Begriff. Jedenfalls, die Geschichte war erstmal, dass zwei Fußballer, nämlich Ilkay Gündoğan und Mesut Özil, in London ein Foto mit Erdogan aufgenommen haben. Erdogan, der türkische Staatspräsident, der war zu Besuch in London und Özil und Gündoğan, die spielen ja beide bei englischen Fußballvereinen. Und der eigentliche Skandal war nicht nur dieses Foto, sondern dass Özil auch noch ein Trikot an Erdogan übergeben hat, auf dem er unterschrieben hat und geschrieben hat für meinen Präsidenten. Das war ein medialer Aufschrei, der darauf erfolgt ist, wo viele gesagt haben, warum spielt Özil noch für Deutschland, warum spielt er nicht für die Türkei, wenn doch Erdogan sein Präsident ist. Dann fielen auch ganz schöne, unschöne Worte in Richtung von Mesut Özil. Der hat sich dann zurückgehalten und geschwiegen. Ilkay Gündoğan hingegen, der ist dann in die Offensive gegangen, hat drüber gesprochen und der hat natürlich auch etwas abbekommen von diesem Shitstorm, aber nicht so viel wie Özil, der geschwiegen hat. Jetzt muss man dazu erstmal zur Einordnung sagen, es gibt zig Fotos auch aus vorherigen Jahren, auf denen Erdogan mit Özil posiert. Das ist im Internet leicht auffindbar, da kann man eine ganz schöne Bildergalerie draus basteln, wenn man das möchte. Jedenfalls neu war das nicht. Neu war vielleicht der Zeitpunkt, weil Erdogan, das weiß man ja auch, hat in Deutschland sich nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Affäre mit Böhmermann etc. pp. Da will ich jetzt gar nicht mehr zu tief einsteigen. Jedenfalls war dann die Anklage von der Öffentlichkeit so ein wenig auch, was dann vom DFB mitschwang, dieses öffentliche sagen, naja, das geht ja so nicht, sich öffentlich mit einem Autokraten zu präsentieren. Das war dann der Start der Özil-Affäre, die ging weiter mit der Fußball-Weltmeisterschaft und einem denkwürdig schlechten Turnier von der deutschen Nationalmannschaft aus sportlicher Sicht. Die sind dann vollkommen zu Recht ausgeschieden nach der Vorrunde, nach drei sehr schwachen Auftritten, auch wenn man gegen Schweden gewonnen hat. Das Spiel, das war katastrophal. Und es ging dann weiter mit Kritik während des Turniers schon von Leuten wie Lothar Matthäus, die Mesut Özil für das Foto kritisiert haben. Wobei man sagen muss, Lothar Matthäus, der hat sich zur gleichen Zeit mit Wladimir Putin ablichten lassen. Das war jetzt auch nicht sehr rühmlich, quasi Werbung für einen anderen Autokraten zu machen und dann einen anderen Fußballer dafür zu kritisieren. Das zeigt auch mal wieder die intellektuelle Höhe von Lothar Matthäus. Das ist aber wieder ein ganz eigenes Thema. Nach der WM jedenfalls hat dann Reinhard Grindel gesagt, dass Mesut Özil sich doch bitte erklären müsse. Und das war vom Zeitpunkt her etwas merkwürdig. Viele Fans haben natürlich gesagt, ja, das ist gut, dass er das jetzt macht. Andererseits kam das so ein bisschen auch undiplomatisch rüber vom DFB-Präsidenten, weil er sich quasi direkt nach dem Turnier, wo es auch viel Kritik an der sportlichen Leistung der Mannschaft gab, unter anderem auch an Özil, die meiner Meinung nach jetzt nicht ganz gerechtfertigt war, weil wenn man jetzt auf die Spielstatistiken guckt und wenn man sich auch nochmal anschaut, wer da die Chancen kreiert hat, da war ziemlich oft Özil dabei. Und klar, der kann jetzt auch nichts dafür, wenn seine Vorderleute das nicht verwerten. Und wahrscheinlich hätte er auch noch ein besseres Turnier spielen können. Aber das kann man ja immer. Jedenfalls geht dann nach der WM der ranghöchste DFB-Mensch hin und pickt sich einen Spieler raus, auf den er sich quasi rauspickt und auf den prasselt dann so der Zorn über das Ausscheiden nieder und da wird es dann problematisch. Denn dann kam das Statement von Mesut Özil am 22. Juli mit seinem Rücktritt und das ist wiederum spannend, weil was daraus gemacht wurde hinterher, teilweise auch von anderen DFB-Spielern, entspricht nicht mehr wirklich dem Statement. Denn gucken wir mal genau hin, was da geschrieben wurde. Er hat angekündigt, er will zurücktreten, er hat einige rassistische Äußerungen gegen sich selbst zitiert, die ganz klar rassistisch sind. Das ist vollkommen außer Frage. Und er hat da drin gesagt, dass er zurücktritt aufgrund des Rassismus, der ihm entgegenschlägt von diesen Leuten. Aber auch, er hat da Reinhard Grindel, den DFB-Präsident, namentlich rausgegriffen. Er fühlte sich von ihm nicht genug verteidigt, aber hat auch bemängelt, dass Grindel sehr an sich selbst gedacht hat bei der ganzen Sache und auch den Özil-Vorfall quasi dahingehend drehen wollte, um vom eigenen Versagen, von eigener Inkompetenz abzulenken. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Teil des Statements, der hinterher so ein bisschen untergegangen ist. Denn wenn wir mal gucken auf die Bilanz von Reinhard Grindel, die ist nicht wirklich gut als DFB-Präsident und er steht auch unter massivem Druck, weil sich in den kommenden Monaten die Entscheidung finden wird darüber, wer die EM 2024 ausrichtet. Und Wunder, Wunder, da sind noch zwei Länder im Rennen, also zwei Fußballverbände, nämlich der deutsche Verband und die Türkei. Und man hat so ein wenig hinter den Kulissen wohl Angst, dass man da das Turnier verlieren könnte. Und das wäre natürlich ein großer Schlag für den DFB, der mit hausinternen Problemen nicht wirklich weiterkommt, der die Regionalliga-Reform teilweise versaut hat, der jetzt bei der Nationalmannschaft ein schlechtes Ergebnis hatte. Und da sind ja auch noch andere Themen wie der Videobeweis, die gerade ganz, ganz groß für Unfrieden sorgen im Haus, im großen Fußballhaus DFB. Und wenn dieser Grindel dann hingeht und den Özil-Vorfall für sich nimmt und versucht, das zu seinen Gunsten zu drehen, dann kann ich Mesut Özil persönlich nachvollziehen, wenn er sich darüber ärgert und wenn er sagt, dass sich Grindel so verhalten hat, das ist für ihn untragbar, da weiterzuspielen. Man liest übrigens mitnichten im ganzen Statement den Vorwurf, dass irgendwie die Mitspieler von Özil rassistisch waren oder dass irgendwie Fans jetzt rassistisch gegen ihn waren, etc. pp. Es geht einzig und allein um dieses Verhalten von Grindel, sprich den Leuten im Verband. Und das ist ein entscheidender Punkt, der immer wieder untergeht, wo ich mich auch so ein bisschen frage, dass die Fans da nicht genauer hingucken, die ja sonst relativ viel Kritik am Verband haben und auch an Grindel. Aber gut, das ist vielleicht eine Frage von Gefühlen, die da wieder mit reinkommt und auch irgendwas, was sich mir noch entzieht. Wahrscheinlich auch in gewissen Teilen von Fanszenen auch dann Rassismus. Vollkommen klar. Nur man sollte vielleicht darauf mal gucken, was Özil geschrieben hat. Was er natürlich auch geschrieben hat, war nicht sehr von Selbstreflexion geprägt. Das will ich an der Stelle aber auch mal sagen, denn er nennt dieses Foto mit Erdogan unpolitisch und das ist aus meiner Sicht falsch. Ein Foto mit einem Politiker kann nie unpolitisch sein, weil wenn man als Spieler, als großer Fußballstar sich mit jemandem ablichten lässt, der auch eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann ist das mehr oder weniger so eine Art Empfehlung für diese Person. Oder man stellt sich hin und sagt, ja, die Person neben mir ist es wert, dass ich mich zusammen mit der Person ablichten lasse. Oder man sagt halt sowas wie, das ist ein Freund von mir, ich finde die Person gut. Also man lässt sich ja als Star, da ist man ja sehr auf sein Image beachtet, da lässt man sich nicht neben jemandem ablichten, den man nicht gut findet. Und deswegen ist es Quatsch von Özil zu sagen, dass dieses Foto unpolitisch ist. Vielleicht ist es aus seiner Sicht unpolitisch und der DFB hat ja auch die Spieler so ein bisschen drauf getrimmt, sehr unpolitisch den Fußball anzugehen, unpolitisch zu denken, was auch Quatsch ist, weil jede Haltung, die man einnimmt in der Gesellschaft, die ist irgendwie am Ende doch politisch. Der Satz mit Politik hat im Fußball nichts verloren, ist ziemlicher Quatsch. Und das ist so der Teil des Statements von Özil, der natürlich schlecht ist, weil er verkennt halt, dass Erdogan ein Autokrat ist, dass er in der Türkei mit harter Hand regiert, dass er Leute für ihre Meinung einsperrt, dass er sich quasi das politische System auf seine Person zugerichtet geschaffen hat, dass er andere Parteien wie die kurdische Partei unterdrückt, dass er das kurdische Volk unterdrückt etc. Das sind auch wichtige Aspekte und natürlich ist die Frage, warum man sich mit so jemandem ablichten lässt. Das heißt, insgesamt zur Bewertung, damit das Thema jetzt auch für den Podcast so ein bisschen erledigt ist, würde ich sagen, ist es Rassismus, wenn ich Özil dafür kritisiere, dass er das Foto gemacht hat? Nein, natürlich nicht. Es gibt sehr gute Gründe, das Foto zu kritisieren. Ist es rassistisch, wenn ich sage, dass ich Özil verpissen soll in die Türkei? Ja, natürlich. Das ist Rassismus. Es ist auch Rassismus, wenn ich mir nach einer WM einen Spieler raussuche und quasi ihn so als Blitzableiter nutze für den ganzen Hass, der sich über das sportliche Ausscheiden ergießt. Es ist auch Rassismus, wenn ich nur darüber rede, dass ich Özil mit Erdogan fotografieren lasse, aber wenn ich dann nicht darüber rede, warum zum Beispiel der FC Bayern Testspiele in Saudi-Arabien macht oder was für Geschäfte die Bundesregierung mit Erdogan macht. Es ist komisch, wenn Politiker aus Regierungsparteien Özil für ein Foto kritisieren mit einem Staatsmann, mit dem sie quasi Geschäfte machen. Das ist fragwürdig, das ist nicht gut. Und deswegen sollte man vielleicht mit differenzierter Brille auf diesen ganzen Vorfall gucken und jetzt nicht nur sich daran abarbeiten, wie es gemacht wurde oder die Welt in Schwarz und Weiß einteilen. Und warum ich über den Vorfall so lang und ausführlich gesprochen habe, das wird gleich noch wichtig. Ja, und was ich jetzt vorhabe, das wird so ein bisschen den Rahmen sprengen, also bringt wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit mit, als ich ursprünglich eingeplant habe. Das Thema für mich, das da mitschwingt, ist Entfremdung. Denn Entfremdung ist so ein Begriff, den habe ich den Sommer immer wieder häufiger gehört in Sachen Fußball. Und ich glaube, dass diese ganze Debatte so ein gutes Beispiel für das Thema Entfremdung ist. Denn vor ein paar Tagen gab es ja jetzt diese denkwürdige Pressekonferenz, wo man als DFB sich hingesetzt hat und gesagt hat, Leute, wir haben verstanden, dass wir irgendwas machen müssen, wir machen jetzt was. Das fing an, dass man jetzt über diesen Begriff die Mannschaft, das war ja mal vor ein paar Jahren eingeführter Marketingbegriff, die Mannschaft, dass man über den nachdenken wolle, dass der ein bisschen fern ist. Dann hat Löw gesagt, ja, die Spielweise war vielleicht falsch und jetzt ist der Co-Trainer der Chef-Scout, obwohl er nie als Scout gearbeitet hat. Und das sind meiner Meinung nach alles so ein wenig kosmetische, verzweifelte Versuche, irgendwas zu kitten, was von den Fans ganz anders wahrgenommen wird. Denn ich bin seit jetzt fast 20 Jahren Fußballfan und habe also die Phase mitgemacht als kleiner Fan, wo man aufschaut zu den Fußballstars, wo man vielleicht selber gern einer wäre. Dann die Phase, wo man sich vielleicht ein bisschen ultriger ausprobiert. Jetzt die Phase, wo ich immer noch zum Fußball gehe, aber auch so merke, dass da Bereiche sind, die ich selber nicht mehr verstehe und auch es nicht verstehe, wie das noch funktionieren kann. Und das ist für mich so ein bisschen dieser Prozess Entfremdung. Und das geht vielleicht bei einigen schneller, bei anderen weniger schnell. Und ich denke, der größte Punkt für die Entfremdung in diesem Sommer ist das sportliche Abschneiden erstmal. Weil man halt nicht gewohnt ist, dass Deutschland so schlecht spielt. Das war das schlechteste Ergebnis seit 2006, als dieser Hype einsetzte. Wer jetzt vorher die Ribbeck-Turniere und auch das Völler-Turnier 2004 mitbekommen hat, der kennt das noch, alle anderen nicht. Und da ist das ja zum ersten Mal so ein großer Angriff auf das Selbstbewusstsein. Und dann die Frage, okay, will ich das Ganze noch mittragen? Denn was passiert beim Fußball? Es passiert, dass immer mehr die Fußballnationalmannschaft und die Bundesliga so die Premium-Produkte sind. Und in der Bundesliga heißt das Premium, dass immer mehr die Vereine nach oben kommen, die viel Geld haben. Es heißt, dass in der Fußballnationalmannschaft immer mehr darauf geschaut wird, dass man ein perfektes, glattes Auftreten als starke Marke hat, das dann überall zuplakatiert wird mit diesen bombastischen Mercedes-Plakaten, jetzt zum Beispiel bei der WM, dass es diesen Claim, die Mannschaft gibt, dass es überall einen Hashtag gibt, dieses Zsim, was wahrscheinlich zusammen heißen sollte ohne Umlaute, aber auch dann eher durch den Kakao gezogen wurde. Man nimmt sich sehr wichtig, was früher vielleicht nicht so der Fall war, also zumindest beim Auftreten. Und das Problem ist halt, wenn man sich im Auftreten wichtiger nimmt als sportlich, dann entsteht da so eine Lücke und das wird von den Fans halt sehr genau wahrgenommen, wenn dann das Auftreten nicht mehr zu dem passt, was man eigentlich liefert. Dann kommt hinzu, dass die Ticketpreise bei Nationalmannschaftsspielen immer weiter steigen, dass bei der Bundesliga man jetzt schon 3 Abos braucht, um alle Spiele zu gucken. Und das sind so kleine Entwicklungen, wo ich sage, also aus meiner persönlichen Sicht, das ist die Entfremdung, die wirklich vonstatten geht. Und die hat ihren Ursprung im Geld, und zwar in der Wirtschaftlichkeit, denn wie wir alle wissen, dass der DFB, der hat natürlich das Ziel, alle 2 Jahre ein großes Turnier zu gewinnen. Der hat das Ziel, ein großartiger Ausrichter von Turnieren zu sein. Aber natürlich ist es für den DFB auch wichtig, dass die eigenen Vereine im Vereinsfußball, der ja die ganze Saison ist, erfolgreich ist. Und da gibt es seit ein paar Jahren so das Problem, dass es auf internationaler Ebene eigentlich nur für den FC Bayern sowas reicht und auch irgendwie der letzte Titelgewinn jetzt schon wieder 5 Jahre zurückliegt. Und dann stellt man sich natürlich die Fragen über die Jugendförderung, ob man da alles richtig macht. Und bei so viel Beschäftigung mit dem Spitzenfußball und wie der Spitzenfußball noch spitzer wird, vergisst man so ein wenig oder nimmt halt in Kauf, dass da der Fanfußball so ein wenig zurücktritt. Also das, was für die Fans gemacht wird, das äußert sich dann darin, dass Gedankenspiele kommen wie eine Europa-Liga mit den besten europäischen Vereinen, dass Bayern jedes Jahr Meister wird und eigentlich sich kaum anstrengen braucht, aber dass es trotzdem Thema Nummer 1 ist und sehr viel Platz einnimmt. Der deutsche Fußball, der ist so auf diese Förderung der Spitze gegangen, dass alles, was da drunter ist, so ein wenig egal geworden ist. Und die Leute fühlen sich meiner Meinung nach vernachlässigt, ob das jetzt schon in der 2. Liga anfängt oder unten in der Bundesliga, egal. Dann kommt hinzu, dass es immer schwieriger wird, wie ich gerade gesagt habe, die Karten zu bezahlen. Da war ja dieses legendäre Bayern-Testspiel irgendwo in Österreich im Sommer, wo quasi Bayern gegen Paris gespielt hat und von beiden Mannschaften eigentlich nur die Jugendabteilungen mit Erweiterungen angelaufen sind, weil die Profis natürlich in der Mehrzahl bei der Fußball-Weltmeisterschaft gespielt haben und da noch im Urlaub waren. Das ist auch so ein Beispiel, wo dann zwar vom FC Bayern ein bisschen kosmetisch für billige Tickets gesorgt wurde, aber insgesamt, wo auch das Geld wieder eine ganz große Rolle spielt. Was ich eigentlich mit all diesen Beispielen sagen will, ist, die Özil-Debatte, die wollte so ein wenig dieses Thema Entfremdung auf das Thema Identität lenken. Dass die Menschen sich nicht mehr mit diesem Claim, die Mannschaft identifizieren, mit dem, was so ein Mesut Özil macht. Und das ist natürlich alles im Sinne des DFB, weil Identität ist ein Thema, da kann man notwendige Stellschrauben immer mal wieder anziehen. Dann macht man halt einen neuen Marketing-Claim, dann macht man halt beim nächsten Turnier einen Hashtag weniger und macht zwei, drei andere Sachen und gut ist. Was man sich aber wahrscheinlich nicht wünscht, ist eine große Debatte über die Themen Geld. Weil eigentlich in Deutschland man noch dahin will, wo Großbritannien schon ist mit der englischen Premier League, wo die Eintrittspreise ins Astronomische gestiegen sind, wo auch die TV-Abos teuer Geld kosten, wobei es dann eine andere Kultur vom Bezahlfernsehen gibt als hier in Deutschland und wo auch die Vereine mehr TV-Gelder bekommen und sich deshalb vermeintlich bessere Spieler leisten können. Das ist wieder ein anderes Thema, könnte ich einen ganzen Podcast füllen. Und über diese Entfremdung will man eben kein Gespräch haben. Aber die geht trotzdem vonstatten. Lasst euch bitte nicht erklären, dass die Entfremdung zwischen Fußballfans und den Verbänden und Vereinen davon abhängt, was so ein Mesut Özil macht, was so ein Claim von der Nationalmannschaft ist. Es geht im Endeffekt vor allem ums Geld. Und das ist eine Debatte, die möchte der DFB in meinen Augen vermeiden. Und jetzt gab es vor kurzem eine Entwicklung, dass die Fans der ersten beiden Bundesligen, glaube ich, oder beziehungsweise in Deutschland mal wieder so ein Fan-Dachverband, so ganz genau blicke ich da auch nicht durch, angekündigt hat, dem DFB den Dialog zu kündigen. Und das ist natürlich so eine Meldung, wo man als Fußballfan so ein bisschen im Kopf abschaltet und denkt, ah ja, schon wieder, ach, die Ultras mit ihrem. Das ist aber genau die falsche Variante. Eigentlich müsste man als Fußballfan, der so das Gefühl hat, so ein bisschen entfremdet zu werden, sich jetzt entscheiden, ob man sagt, ich trage diese Entfremdung mit. Und da gibt es natürlich auch gute Gründe, diese Entfremdung mitzutragen. Nämlich, wenn man sagt, mir ist es wichtig, dass der deutsche Fußball international besser wird, dass es mehr Geld gibt, dass Bayern vielleicht nochmal die Champions League gewinnt, dass Deutschland noch öfter Weltmeister wird, dass es generell mehr wie in Großbritannien wird, dass der Fußball besser wird. Das ist auch eine legitime Meinung. Aber die andere Seite sieht halt so aus, dass man dafür in Kauf nehmen muss, dass man vielleicht statt 3 Abos, um alle Fußballspiele im Fernsehen zu sehen, vielleicht künftig 4 oder 5 Abos abschließen muss. Oder es vielleicht noch teurer wird, dass nicht nur am Montag ein Spiel stattfindet, sogar 2, dass vielleicht auch mal Spiele ins Ausland verlegt werden, so wie es jetzt in der spanischen La Liga stattfindet. Das sind nämlich die ganzen Entwicklungen, die da Teil dieser Entfremdung auf finanzieller, ökonomischer Ebene sind. Und genau das ist es, was die Fans, glaube ich, in erster Linie ansprechen wollen. Das Problem ist natürlich so ein bisschen der Zwiespalt, dass man einerseits als Fan in der Kurve selbst für die tollen Bilder sorgt, die auch der DFB und die DFL vermarkten können, die dann quasi auch so ein bisschen das Kapital der Liga sind, weil eine Liga mit vielen lauten, stimmgewaltigen, bunten Fans ist auch immer wieder toll fürs Fernsehen, sorgt dafür, dass der Fußball auch noch attraktiver wird. Und ja, das ist halt etwas, wofür die Fans dann mit ihrer Freizeit sorgen. Das ist dann auch wieder ein kleiner Widerspruch in der ganzen Sache, aber im Endeffekt geht es halt darum, eine Entwicklung zu stoppen, dass es jetzt auch zum Beispiel in der dritten Liga schon Montagsspiele gibt, dass auch in der Regionalliga bei uns Sport 1 jetzt schon sehr große Mitspracherechte hat, wann Anstoßzeiten sind und dass dann auch die Fans in den kleinen Ligen immer mehr von dieser Kommerzialisierung betroffen sind. Und ich mag das Kommerzialisierung als Kampfbegriff jetzt nicht wirklich. Es geht ja im Endeffekt darum, um so eine Grundsatzfrage, ob man quasi je weiter runter es geht, immer mehr den Fans zumuten will, obwohl es eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil wenn es da um Geld geht, da wird sich das Geld irgendwann da sammeln, wo die Spitze ist, nämlich in der Bundesliga. Und diese ganzen Vermarktungsversuche, wie jetzt Montagsspiele in der dritten Liga oder Fernsehen in den unteren Ligen, das wird immer eine Nische bleiben. Da werden natürlich immer Leute hingehen, aber nur so zu denken, weil der Fußballboom ist, wird der Fußballboom jetzt auch auf Saarbrücken oder so abfärben oder auf die unteren Ligen, nee, das wird immer ein regionales Phänomen bleiben. Ich denke, dass da auch sehr schnell die Grenzen erreicht werden, davon, was die Leute jetzt da Bock haben zu schauen. Irgendwann werden die auch satt sein, weil nicht jedes Fußballspiel in der zweiten, dritten oder vierten Liga ist jetzt so spannend, dass sich das jeder Fernsehzuschauer geben muss. Und die Frage ist halt, ob man jetzt an der Stelle weiter irgendwie den Fans den Vorwurf machen will, dass die stur sind, dass die bockig sind, dass die Ultras vielleicht eigentlich doch eher an Pyro und Gewalt interessiert sind, was so Plattitüden sind. Oder ob man vielleicht jetzt sagt, Moment, hier ist eine Grenze erreicht. Im Endeffekt leiden nicht nur diese Vereine im Mittelbau, also quasi dritte Liga, vierte Liga ist ja so eine Schnittstelle zwischen Profi und Amateurtum, die etwas eigen ist, weil der 1. FC Saarbrücken spielt ja seit Jahren nur noch im Amateurfußball, ist aber ein Verein, wo alle Spieler keinen anderen Tätigkeiten nachgehen können, weil es halt so zeitintensiv ist, wo alles Profis sind. Da ist die Frage, wie entscheiden wir uns als Fußballfans, was wir mittragen in der Zukunft. Und das ist auch etwas, wo ihr vielleicht jetzt ein bisschen merkt, wie viel ich darüber rede, dass mich das auch sehr beschäftigt und dass ich da selber keine Antwort, die abschließend ist, drauf gefunden habe. Deswegen lasse ich euch jetzt einfach mal mit diesen Gedanken, ob ihr die jetzt scheiße findet oder gut findet oder selbst was dazu zu sagen habt, gebt mir da auch gerne einen Kommentar. Damit lasse ich euch jetzt mal und komme zu dem, was sich hoffentlich alle Hörer des Podcasts wünschen, nämlich zum 1. FC Saarbrücken. Fange ich einfach mal mit dem Tagesaktuellen an, nämlich ist wahrscheinlich die Suche nach einem neuen Stürmer beendet. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, ist die Bestätigung schon durch. Bislang weiß man nur, dass Fabian Eisele vom FSV Zwickau den Vertrag aufgelöst hat beim Drittligisten aus dem Osten und jetzt frei ist. Und gestern hat schon das Magazin Forum, wo ja einige sagen, dass das doch sehr nah am Hauptsponsor des 1. FC Saarbrücken ist und doch über sehr große Insider-Informationen verfügt. Grüße an Dominik Rossi. Das hat gestern nämlich verkündet, dass die Stürmersuche offenbar erfolgreich ist. Nach übereinstimmenden Informationen der Bild-Zeitung sowie unserer Redaktion, das war also ein ganz großer Recherchepool, wechselt Fabian Eisele zu den Blau-Schwarzen. Der 23-Jährige löste am Abend seinen Vertrag beim Drittligisten FSV Zwickau auf. Und damit heißt es, dass die anderen Kandidaten, die im Gespräch waren, nämlich Musculus, den ich allein schon für den Namen sehr lustig gefunden hätte, und Sören Brandy aus Bielefeld, dass die nicht zum FCS gehen. Das muss aber nicht weiter schlimm sein, denn von den Zahlen her ist Fabian Eisele doch ein sehr geeigneter Neuzugang. Der hat zwar in dieser Saison noch kein Spiel gemacht, hat aber auch schon Drittliga-Erfahrung in der letzten Saison, wobei er da eher ein Ergänzungsspieler war, aber im Aufstiegsjahr im Jahr davor, da war er nicht bei Zwickau, sondern bei Hertha 2 und da hat er eine ordentliche Torquote gehabt, in 31 Einsätzen 11 Tore, 4 vorbereitet. Das ist schon ganz ordentlich. Letztes Jahr halt Ergänzungsspieler bei Zwickau mit 7 Toren, immerhin noch in der dritten Liga. Und er kommt eigentlich aus der Jugend des VfB Stuttgart. Und da hat ja auch ein anderer ehemaliger Torjäger des 1. FC Saarbrücken gute Erfahrungen gemacht, nämlich Patrick Schmidt, den ich lustigerweise vor ein paar Wochen noch zufällig in Kiel getroffen habe, als da der 1. FC Heidenheim aufgeschlagen ist. Da saß ich morgens im Kieler Hafen und plötzlich kommt die Heidenheimer Mannschaft vorbei. Grüße an Patrick Schmidt. Und ja, das hört sich erstmal gut an. Vor allem ist Fabian Eisele erst 23 Jahre alt, heißt ein junger Stürmer, der nach einem Scheitern in der dritten Liga jetzt vielleicht auch motiviert ist, beim 1. FC Saarbrücken nochmal Gas zu geben, weil ja die Chance besteht, doch im nächsten Jahr nochmal einen Angriff in der dritten Liga zu starten, wenn es denn sportlich besser wird. Denn jetzt möchte ich mich mal ein wenig aus dem Fenster hinauslehnen, was den ersten FC Saarbrücken betrifft, denn ich sage, dass der September quasi der entscheidende Monat für die Saison wird. Vielleicht sogar der entscheidende Monat für Dirk Lottner. Denn es geht jetzt nacheinander gegen alle Teams, die jetzt heute nach 6 Spieltagen hinter dem ersten FC Saarbrücken stehen. In der Tabelle sind wir auf Platz 5 mit 3 Siegen, einem Unentschieden und 2 Niederlagen. 6 Tore geschossen, 6 kassiert. Das ist eine eher magere Ausbeute für einen Aufstiegsaspiranten, wenn man sich jetzt mal Waldhof Mannheim anguckt. Die sind auf Platz 3, aber nur deshalb, weil die noch einen Punktabzug haben wegen der Vorfälle im Aufstiegsspiel Ende der letzten Saison. Und die Frage ist halt wirklich, ob dieser 3-Punkte-Abzug, ob der bestehen bleibt, denn wenn er noch weggezogen wird, dann wäre Waldhof Mannheim noch ein Tabellenplatz höher. An der Ligaspitze steht ja ein unaussprechlicher Verein aus einer Stadt aus der Westpfalz, die leider noch verwaltungstechnisch zum Saarland gehört. Deswegen muss Saarbrücken jetzt Gas geben und es geht nacheinander gegen alle Vereine, die in der Tabelle hinter dem FC stehen. Also es geht gegen Pirmasens, Worms, Offenbach und Balingen, aber nicht in dieser Reihenfolge. Denn erstmal geht es gegen Balingen, das ist auch ein Aufsteiger aus der fünften Liga. Und das ist auswärts und das ist natürlich immer für den FCS so ein Terrain, wo ich so das Gefühl habe, seit dem Abstieg in die vierten Liga, dass man sich auswärts bei Liga-Neulingen öfters mal schwerer tut, als es nötig wäre. Danach geht es weiter zu Hause gegen Pirmasens. Das ist eigentlich immer so ein Spiel, das ist ein Pflichtsieg. Und hinterher geht es erst nach Offenbach und dann zu Hause gegen Worms. Also alle Vereine, die das Potenzial haben, sehr unbequem für den FCS zu sein. Und da ist natürlich die Frage, ob man aus diesen Spielen mit 12 Punkten herausgeht oder vielleicht sogar nur mit 6. Und das wäre fatal. Ich denke mal, wenn man nicht wenigstens mit 9 bis 10 Punkten herausgeht, kann man schon in dieser Saison die Segel in Richtung Aufstieg streichen. Denn Waldhof Mannheim ist sehr stark. Die darf man trotz des Punktabzugs nicht außer Acht lassen. Und Homburg wurde ja schon vor dem Ausrutscher, sprich Abstieg in die Oberliga, so immer wieder mal als Aspirant für die dritte Liga gehandelt. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass da die Mittel auf jeden Fall vorhanden sind. Die haben jetzt ganz viele Ex-FCS- und Ex-Elversberg-Spieler, ergänzt mit Di Gregorio, der ja der überragende Spieler letztes Jahr bei Mannheim war, zusammen mit Jürgen Luginger. Die wird man weiter auf dem Zettel haben müssen. Und was das weitere Problem ist des FC Saarbrücken, dass man jetzt gerade sich erlaubt hat, gegen Mannheim zu patzen und halt auch in Steinbach, die ja ein weiterer Aufstiegsaspirant sind. Deswegen sage ich voraus, dass der September sehr entscheidend sein wird für die Zukunft des Vereins und für die Zukunft von Dirk Lottner, weil man weiß auch, klar, der hat jetzt nochmal um 2 Jahre verlängert. Aber wenn klar ist, dass Dirk Lottner dieses Jahr nicht den Aufstieg packt, denke ich mal, ist auch seine Rolle als FCS-Trainer so ein bisschen wieder in Frage. Das gab es ja immer wieder mal in den letzten Saisons, dass die Frage war, ist Lottner der Richtige für den Aufstieg? Letztes Jahr hat er fast den Aufstieg gepackt. Er war Meister. Er ist meiner Meinung nach auch der richtige Trainer für den FCS. Hat jetzt gerade halt Pech mit den Verletzungen im Sturm. Deswegen hoffe ich ja, dass Eisele voll einschlägt und dass vielleicht auch Sebastian Jakob jetzt endlich mal in Tritt kommt und quasi in die Saison reinstartet. Da hört man ja eigentlich nur Gutes, dass er so langsam zurückkommt. Aber ich habe ein wenig Respekt vor diesem Monat, denn da stehen 4 sehr unangenehme Gegner an. Und da ist es für den FCS eigentlich Pflicht, jeden Einzelnen zu schlagen, wenn man am Ende der Saison oben stehen will. Das hört sich jetzt natürlich total banal, total floskelhaft an, aber das sind derzeit die direkten Konkurrenten. Und wenn du die direkte Konkurrenz nicht schlägst, wenn du gerade gegen die Ligaspitze gepatzt hast, dann ist es sehr schnell drin, dass man den Anschluss nach oben verliert. Denn die Konkurrenz, die hat jetzt erstmal eigentlich relativ angenehme Spiele. Also die Homburger, die haben, ich sage jetzt mal, bis auf Frankfurt keinen größeren Gegner vor dem Derby Ende September gegen uns. Und das ist dann natürlich quasi Abschluss des Septembers. Es läuft alles auf dieses Spiel hinaus und das wird so der große Test, wie es dann in der Saison weitergeht. Es wird ein ganz entscheidender Monat und den werde ich natürlich auch im Podcast hier ein wenig weiter begleiten. So, hui, an dem einsetzenden Musikbett nach dem Trainer erkennt ihr, diese Folge neigt sich so langsam dem Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen kontroverser war mit den Themen. Eigentlich wollte ich das ursprünglich ja mal machen, um euch daran teilhaben zu lassen, wie ich an dem Buch schreibe. Da gibt es jetzt nicht sonderlich viel Neues, aber was ich schon mal ankündigen kann, dass es zumindest in meinem Raum steht, dass es nächstes Jahr zu meinem alten Buch, also dem ersten Buch zum ersten FC Saarbrücken, das ich geschrieben habe, 111 Gründe, den ersten FC Saarbrücken zu lieben, dass es da möglicherweise im nächsten Jahr noch eine Lesung zu gibt. Das kann ich an dieser Stelle schon mal so vorweg ankündigen. Da wird auch noch viel Wasser die Saar hinunterlaufen, bis es soweit ist. Danke fürs Zuhören. Danke für Anmerkungen, Ergänzungen, Kommentare, die ihr jetzt vielleicht fleißig schickt oder einfach nur sagt, ach, war doch ganz schön wegzuhören. Das war Carsten Pilger mit beim Schreiben zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe.